Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zum Treffpunkt auf DRS1. Wir sind heute nie geringeres als am Tor zum Paradies. Wir sind in Königsfelden bei Bruck im Kanton Aargau. Hier ist vor 700 Jahren das Kloster gebaut worden zum Gedenken an ermordeten König Albrecht von Habsburg. Seine Frau hat es bauen, für ihn den Eintritt ins Paradies ein bisschen zu erleichtern, für ihm Zeit im Fegefeuer zu verkürzen. Und irgendwie ist sie wirklich so ein bisschen paradiesisch. Es hat rundum einen wunderschönen Park mit riesengroßen Platanen. Das heisst auch viel Schatten, es ist angenehm kühl hier. Und dann natürlich die Klosterkirche, vor der stand ich jetzt, die ist sehr imposant. Die Sonne gläuselt gerade hingeführen. Sie ist, würde sagen, vielleicht etwa 20 Meter hoch, hat gotische Fenster und oben so eine schöne kleine Rosette. Sieht wunderschön aus. Wir schauen uns das heute alles ein bisschen genauer an, das Bauwerk, tauchen aber auch ein in die Zeit der frühen Habsburger und hören, wie es genau zu dem Bau von Königsfelden gekommen ist. Müssen wir der Gründungsgeschichte vielleicht einen Titel geben, könnte dann heissen «Zwei Königinnen und eine Ermordung». Kommt mit auf die Zeitreise. Eure Reiseführerin Simon Hulliger. Guten Morgen.
Elle faisait chauffer au feu de bois des petits pois. Il faisait cuire sur des tisons des tas de lardons. Elle qui criait avec sa voix, v'là les petits pois. Pendant qu'il chantait dans son ton, chaud mes lardons. C'est qu'on chante pas de la même façon, rue des lardons. Comme on le voit, rue des petits pois. Il était embêté dans le fond avec ses lardons. Elle se trouvait bien seule chez soi avec ses petits pois. Il rêvait de l'emmener sur le gazon, fichu lardon. Elle lui aurait bien donné le bras au bal des petits pois. C'est qu'on danse pas de la même façon, rue des lardons. Comme on le voit, rue des petits pois. Fam, 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 fam. Petit pois, lardons. Mais un jour qu'il n'y avait plus de charbon pour les lardons, il a porté ses petits bouts de gras chez les petits pois. Ils ont fait cuisine papillon avec les lardons. Et ils ont mélangé leurs doigts dans les petits pois. Et ils ont fait ça sans façon, petits pois lardons, sans qu'on les voie. Lardons, petits pois. Fam, fam, fam. Petit pois, lardons.
seid ihr daheim parat für einen Zeitsprung. Und zwar einen kleinen gewaltigen. Wir kommen 700 Jahre zurück ins Jahr 1310. Dann ist hier in Königsfelden ein Doppelkloster gebaut worden. Eins für die Mönche, eins für die Nonnen und eine Klosterkirche. Heute sieht man die Klosterkirche noch und auch noch Teile von diesem Nonnenkloster. Die stehen immer noch da in Königsfelden bei Brugg im Kanton Aargau. Und da ist heute der Treffpunkt. Bei mir ist Martina Huckel, Historikerin, Projektleiterin von diesem Jubiläum. Guten Morgen, Frau Huckel.
Guten Morgen.
Frau Huckel, vor 700 Jahren vor gut 700 Jahren ist der Albrecht I. von Habsburg, also er war König im Deutschen Reich, der ist ermordet worden und ihm zu gedenken hat seine Frau nachher das Kloster hier gestiftet. Wieso ist er ermordet worden?
Ja, das war ein familiärer Zwist von diesen Habsburger intern in der Familie. 1308 ist das passiert. Und zwar ist der Johann von Schwaben, das war Albrecht I. sein Neffe, der war wütig auf seinen Onkel, und zwar, weil er ihm das Erbe vorenthalten hat, das er schon nach dem Tod vom Vater und dann nach dem Tod von der Mutter erst recht gut gehabt hätte. Und er ist auch nicht entschädigt worden in anderer Form für das. Und so ist das passiert, dass dann eben der Mord vonstatten gegangen ist, dass eben der junge Johann von Schwaben so aggressiv worden ist seinem Onkel gegenüber, dass er dann am Schluss den Mord geplant hat.
Und weiss man auch, wie er ihn ausgeführt hat?
Ja, es war so, man hatte einen Hoftag in Baden. Hoftag, das sind die, wo eigentlich ein König auf Reisen sich dem Volk präsentiert hat und vor allem aber Handelsgeschäfte und politische Geschäfte abgewickelt hat, Urkunden erstellt hat. Auf so einem Hoftag in Baden 1308 muss er offenbar sehr spöttisch über den Johann geredet haben, der auch anwesend war. Und der hat dann seine Getreuen gesammelt auf dem Rückweg mit dem Gefolge. Haben sie sich teilen auf einer Reussfahrt, also mit einer Fähre, haben sie übersetzen. Und dort sind sie geteilt worden. Da hat der Johann geschaut, dass er und seine Getreuen mit dem König ins Schiff kommen. Und da auf dem Windischer Plateau, wo heute in der Gemeinde Windisch liegt, ist er dann ermordet worden, der Albrecht.
Erstochen.
Erstochen, genau. Es ist der Johann von Schwaben, also laut Chronistenmeinung, das sind die, die damals Geschichten aufgeschrieben haben, ist er erstochen worden. Andere haben auch gesagt, man habe ihm den Schädel nachgespalten. Also da kommen ganz dramatische Geschichten natürlich noch raus bei so einem Königsmord.
Das war kein Ruhmesmord. Was hat das bedeutet für die Familie Habsburg, dass der ermordet wurde denn?
Ja, das hat eigentlich sehr tragische und weitreichende Folgen gehabt, weil was ganz schlimm war, ist, dass die Familie Habsburg vorübergehend die Königswürde verloren hat, weil man hat damals noch kein Erbkönigtum gehabt, sondern das Königtum war ein Wahlkönigtum gewesen. Also 7 Kurfürsten haben den König gewählt. Und durch den Mord am Albrecht, durch den Tod am Albrecht, ist das den Habsburger vorübergehend verloren gegangen. Und dann natürlich auch noch der innerfamiliäre Zwist, also der Johann von Schwaben ist nachher gegächtet gewesen, ist verfolgt worden, eben als Königsmörder mit seinen Getreuen.
Und was heisst das, Königswürde verlieren jetzt konkret für seine Frau, also, die dann auch Witwe war? Hat das irgendwelche einschneidende Folgen gehabt in ihrem normalen Lebensalltag?
Ja, also ich denke, sie hat schon noch weiterhin ein anderes Leben geführt, wäre es weiterhin als Königspaar verheiratet gewesen. Aber es hat jetzt nicht bedeutet, dass sie irgendwie einen sozialen Abstieg oder so hatte. Sie selber ist schon eine adlige Tochter gewesen, natürlich, und hat weiterhin auch über die Gebiete können verfügen, beziehungsweise ihre Söhne, die sie dann eigentlich so mitgetragen haben als verwitwete Königsmutter.
Und sie hat dann aber eben beschlossen, dass sie ihrem verstorbenen Gatten ein Kloster stiftet. Und was war da das Motiv gewesen? Warum hat sie das gemacht?
Also in allererster Linie hat das religiöse Hintergründe. Und zwar haben wir im Mittelalter Jenseitsvorstellungen gehabt, die ganz anders sind als die heutigen, nämlich ganz konkrete. Und sowieso hat man im ganzen Leben eigentlich sich mit dem Jenseits beschäftigt. Man hat immer wieder geschaut, eigentlich, was passiert mit einem nach dem Tod, und hat auch Vorsorge betrieben. Und so hat Königin Elisabeth beschlossen, dass sie bei dem furchtbaren Mord eigentlich für ihren Mann muss einstehen, muss sie Seelenheil behüten, und hat darum das Kloster gegründet.
Also quasi, dass er schneller ins Paradies kommt.
Genau, das Tor zum Paradies hat sie ihm geöffnet. Das war ein Grund gewesen, eigentlich, dass man das Fegfeuer verkürzen konnte. Also die Zeit, wo man von seinen Sünden geläutert wird nach dem Tod, die hat sie ihm verkürzen, indem sie eben so eine gewaltige Stiftung eigentlich tätigt hat.
Wirklich eine gewaltige Stiftung. Man weiss nicht, ob es genützt hat. Das weiss nur der verstorbene König, ob er dann schneller ins Paradies ist gekommen. Es ist nachher, ich habe gesagt, 2 Königinnen und eine Ermordung. Eine Königin haben wir jetzt eben schon lernen kennen, sozusagen. Das war die Witwe von dem ermordeten König. Da ist aber noch eine zweite Königin ins Spiel gekommen. Das war die Tochter von dieser Königin. Und was für eine Bedeutung hat sie jetzt hier für das Kloster in Königsfelden?
Ja, das ist Königin Agnes, also die Tochter von Albrecht und der Elisabeth. Königin Agnes ist die verwitwete Königin von Ungarn. Ist nur kurz verheiratet gewesen, weil ihr Mann gestorben ist. Und dann anschliessend eigentlich hat sie da den Gieden übernommen in Königsfelden. Ihre Mutter ist 1313 gestorben und dann 1316 oder 17 später ist sie da hergekommen nach Königsfeld und hat eigentlich so ein bisschen Heft, Fäden in die Hand genommen. Und das bei fast 50 Jahren lang. Sie ist sehr erfolgreich gewesen, sie ist sehr eine spezielle Person auch, hat ein riesen Organisationstalent gehabt und hat das Kloster zu dem gemacht, was es geworden ist, nämlich zu einem der reichsten Klöster in dieser Umgebung oder im süddeutschen Raum, sagt man.
Jetzt eine Frau, die da quasi den Managementposten übernimmt von diesem Kloster, wie speziell ist das in dieser Zeit gewesen?
Ja, das hat auch wieder ein bisschen mit diesen religiösen Hintergründen zu tun. Es war eigentlich sowieso Frauensache gewesen, eben die ganzen Memorialorte, wie eben das Kloster Königsfeld dann auch einen ist, die eigentlich zu unterhalten und sich um das zu sorgen, auch um das Seelenheil von verstorbenen Familienmitgliedern. Das war eine klare Frauenrolle gewesen. Und das ist sicher der Hintergrund. Nur hat Agnes dann das weit überschritten eigentlich. Sie hat da sehr viele Aktivitäten eigentlich an die Hand genommen, die normalerweise vielleicht Frauen im Mittelalter jetzt nicht so zugestanden werden. Das ist eine ganz spannende Frau auch.
Jetzt stehen wir hier vor dieser Klosterkirche auf einem Platz, auf einem Kiesplatz. Ihr seht rundum die schönen grossen Laubbäume. Wer wäre jetzt hier so über diesen Platz gelaufen in der Hochblüte von Königsfelden? Was wäre es auf diesem Platz so abgelaufen?
Also sehr einfach zu sagen ist, wer sicher nicht drüber gelaufen wäre, und das sind Nonnen im Clarissinnenkonvent, weil die sind eingeschlossen worden. Das war also eine Klausur gewesen. Die sind ab dem Zeitpunkt, wo sie ins Kloster eingetreten sind, dort auch geblieben.
Also muss man sagen, auf der einen Seite war das Frauenkloster gewesen und auf der anderen Seite das Mannenkloster. Und Frauen haben nicht raus dürfen. Also die wären jetzt hier nicht umeinander gelaufen.
Ja, genau. Das sind die sicher nicht da durchgelaufen sind. Dann aber gibt es Franziskanermönche, wie sie gesagt haben, auf der Nordseite, also links von der Kirche, wenn man davor steht. Dort, die Franziskanermönche, die haben natürlich den Austausch mit der Umwelt, gerade wenn es um wirtschaftliche Belange zum Beispiel gegangen ist von dem Riesenkloster, ist das sehr wichtig gewesen. Und dann hat es sicher auch ab und zu Gäste gegeben. Die Habsburger selber sind immer wieder daher gekommen. Eben, wie gesagt, es ist ein Memorialort von den Habsburger. Und dann natürlich die landwirtschaftliche Bevölkerung, die da gelebt hat, die am Kloster auch zugedient hat, wo das Kloster sozusagen als Arbeitgeber auch gehabt hat, die sind garantiert auch da in diesen Wirtschaftshöfen rumgelaufen.
Und wenn ich als Bernerin jetzt hierher komme, ist das auch so ein bisschen speziell, weil wir Berner sind dann nachher auch gekommen, haben uns breit gemacht im Kanton Aargau im 15. Jahrhundert. Was hat das bedeutet jetzt hier für Königsfelden?
Ja, es ist ja so, dass 1415 eigentlich die Eidgenossen den heutigen Kanton Aargau sozusagen eingenommen haben, in weiten Teilen. Die Eidgenossen, das heisst vor allem eben Berner, die haben sich dann da breit gemacht, sind fast 350 Jahre geblieben im heutigen Aargau. Und in Königsfelden hat es dann vor allem mit der Reformation bedeutet, dass eben Königsfelden aufgelöst worden ist, wie viele andere Klöster auch, säkularisiert worden ist, eben wegen der Reformation, weil Berner zwei Jahre nach den Zürcher auch schon bereits reformiert worden sind.
Also es war etwa 100 Jahre später dann noch gewesen. Gut 100 Jahre später, nachdem wir Berner daher sind. Und ich, Bernerin, schlage jetzt vor, wir gehen jetzt mal wirklich ganz rein. Wir laufen jetzt da vorne Richtung Klosterkirche. Wenn ich das mal anschauen, wo da innen jetzt ganz besondere Kirchenfenster, die wirklich zum Besten gehören aus dieser mittelalterlichen, spätmittelalterlichen Kunst, die es gibt. Ich möchte die mir gerne anschauen. Das ist eine grosse Holztür. Geht es die automatisch auf?
Ja, genau. Die öffnet sich, das Tor zum Paradies öffnet sich von mir selber.
Dann gehen wir doch da jetzt gerade mal rein. Und was wir antreffen da innen, das erfahren wir in wenigen Minuten.
I heard that you're on your own now. So am I. I'm living. Longing for company. Oh, Sam, you know where I am. Come around and talk for a while. I need your smile. You need a shoulder. Oh, Sam, you know where I am. And the door much, too much space now. And the nights go so slow. I'm sure you know. Wish I knew what to do. Would be so nice seeing you.
Schwere Holztür zum Paradies ist einfach so aufgegangen. Wir stehen jetzt drinnen mit dem Treffpunkt in der Kirche von Königsfeld, in der Klosterkirche. Es ist eine eindrückliche Kirche. Es ist, man sagt der Architektur Bettelordensarchitektur. Das ist eher schlicht. Aber wenn ich vorne schaue, im Chor, da sehe ich wunderschöne Kirchenfenster, das ist richtig schöne Farbe, die wir hier entgegenleuchten. Wir wollen die Fenster noch genauer anschauen. Zuerst interessiert mich aber die Gruft. Bei mir noch gängt Martina Hugel, Historikerin. Wir haben vorhin davon geredet, dass dieser Ort eben so ein Gedenkort ist für die Habsburger. Eben der erste, der ermordet worden ist, wo hier ihm zu Ehren ist, dass hier alles gebaut wurde. Jetzt hier die Gruft. Also man kann da in der Mitte von dieser Kirche, kann man runter, die paar Stegli runtersteigen. Und da unten ist die Gruft. Also da unten sind wirklich die toten Habsburger gelegen.
Ja, genau. Und zwar sind es 11 Habsburger insgesamt, die da bestattet worden sind. Die hat man da unten eigentlich sozusagen in dieser relativ kleinen Gruft, in dieser engen Gruft in Holzsärg eigentlich aufgebaut gehabt.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz da runter. Da ist es eigentlich abgesperrt, aber wir haben gesagt, wir dürfen jetzt da schnell rein. Das ist wirklich ein kleines Kämmerchen. Das ist, ja, was soll ich sagen, vielleicht so 5 Quadratmeter gross ungefähr. Und die Vorstellung, dass hier innen die gelegen sind, ist irgendwie schon noch so ein bisschen gruselig. Oder hat man ein bisschen wieder daran gewöhnt schon?
Ja, ich habe mich doch schon jetzt länger schon daran gewöhnt eigentlich. Klein ist sie tatsächlich. Das hat auch bedeutet, dass man die Holzsärge eigentlich müssen übereinander stellen. Man hat also nicht können da, wie jetzt in Wien, wo man es kennt, von der habsburgischen Kaisergruft, dass man es so schön hat können ausgestattet zeigen, auch mit so voluminösen ausgestatteten Särgen. Das hat es also da nicht gegeben in Königsfelden. Ist aber auch noch frühes Mittelalter halt.
Jetzt ist da nicht mehr drin. Also die ist leer, das wäre ja auch nicht hier, das ist klar. Warum, wo sind die jetzt alle her? Was ist da passiert mit diesen Gebeinen?
Ja, eben, wir haben es ja vorher von den bösen Berner gehabt, die da geherrscht haben. In dieser Zeit, nämlich im 18. Jahrhundert, ist Kaiserin Maria Theresia auf dem habsburgischen österreichischen Kaiserthron gesessen. Und sie hat dann bei Bern hochoffiziell angefragt, dass sie die Gebeine von ihren Vorfahren transferieren darf. Hat die Bewilligung bekommen. Und dann sind sie nach St. Blasien im Schwarzwald gekommen. Und das Kloster ist auch wiederum säkularisiert worden. Und jetzt sind sie in St. Paul in Kärnten. Und dort hoffentlich auf ewig eigentlich dann bestattet.
Ist das schade für euch? Also hättet ihr sehr gern, wäre das für euch irgendwie jetzt noch schön, wenn die immer noch hier wären?
Es hat natürlich immer ein bisschen Magie auch für so einen Ort und das eben ein Memorialort ist, ein Memorialkloster, viel auch wirklich mit Tod und Sterben zu tun hat, wäre es natürlich schon schön, aber es ist auch verständlich, dass so eine Familie dann irgendwann mal findet, den Eidgenossen und Genossen müssen wir jetzt die Gebeine da nicht im Königsfelde sein lassen.
Wie hat man denn diesen Toten gedenkt hier? Also was hat es da für Ritual, für Zeremonien gegeben?
In allererster Linie waren es Jahrzeitenfeier. Also die Jahrzeitenfeier heisst, dass man immer am Todestag vom jeweiligen Verstorbenen eben eine Messe abgehalten hat, bettet hat für sein Seelenheil. Und für das hat zum Beispiel die umtriebige Königin Agnes allein eine Nonne abgestellt. Also sie hat da in die Klosterorganisation eingegriffen und hat eine Nonne dafür bestimmt, dass sie zur Jahrzeitennonne wird und eben dafür achtet, darüber achtet, dass das auch immer befolgt worden ist, dass die Jahrestage auch immer eingehalten worden sind.
Also ihre Aufgabe war es einfach, zu schauen, dass man keinen Todestag vergisst und dass man dann immer an die Leute gedenkt.
Genau. Das mutet aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen seltsam an, aber eben das ist der Grund, warum das Kloster gegründet worden ist. Also hat man das wirklich dann auch müssen befolgen. Und das war auch das Erbe, das die Tochter von ihrer Mutter Elisabeth übernommen hat.
So ein bisschen müffeln tut es da unten, ganz leicht. Ich würde sagen, gehen wir jetzt mal wieder rauf. Gehen wir von der Gruft rauf ans Licht. Und zwar ein sehr schönes Licht, sehr ein farbiges Licht, nämlich das Sonnenlicht, das durch die Glasfenster durchscheint. Die sind vorne in der Kirche, im Chor. Das sind ganz grosse Fenster mit wirklich einer Kunst drauf. Frau Hucker, wie bedeutend sind die Fenster, die Glasfenster, jetzt im internationalen Vergleich?
Ja, also das ist von kunsthistorischer Sicht her schon sehr ein grosses Kunstwerk. Es gibt sehr wenige Glasmalereizyklen, die überhaupt noch so einheitlich sind. Also einheitlich einfach, dass sehr viel Original auch noch vorhanden ist. Es gibt in Frankreich, in den grossen Kathedralen natürlich viel Glasmalerei, aber für die Schweiz ist das eigentlich eine einmalige Sache. Die Kathedrale von Lausanne hat noch vergleichbare Glasfenster. Also wirklich sehr ein tolles Kunstwerk, das wir hier haben in Kirchsfelden.
Schauen wir uns doch mal so ein Fenster an. Das mir mal beschreiben. Also das ist ja wirklich fast so ein bisschen wie Geschichte, oder? Man kann eigentlich sagen, das ist so ein bisschen ein Comic aus dem Mittelalter. Jetzt ist vielleicht ein bisschen salopp gesagt.
Ja, also es ist so, dass es eine lebhafte Bildsprache ist. Tatsächlich sind verschiedene Felder jeweils bei den einzelnen Fenstern, die genau eigentlich eine ganze Geschichte erzählen, vor allem heilige Legenden natürlich. Das Fenster, wo wir jetzt gerade davor stehen, ist das Zentrum. Das wichtigste Fenster überhaupt ist das Passionsfenster von Christus. Und man hat vier Medaillons im untersten Geißelung von Christus dargestellt. Nachher seine Kreuzigung, obendran Grababnahme und Beweinung von Christus und dann zuoberst noch Grablegie eigentlich, wo man den Christus dann ins Grab bettet, wo man gemeint hat, für immer.
Und wer hat sich die Fenster können anschauen? Also wer hat da rein dürfen in den Chor?
Es sind eigentlich vornehmlich die Franziskanermönche gewesen. Sie sind dafür verantwortlich gewesen, auch die Messen abzuhalten, die Jahrzeitenfeiermessen abzuhalten. Und eigentlich war es allen anderen verschlossen gewesen. Vor allem die Frauen, also die Nonnen aus dem Klarissinnenkonvent, haben keinen Zutritt gegeben. Wahrscheinlich gibt es ein paar Leute, wie ein Bischof natürlich zum Beispiel unterwegs ist, oder die Habsburger selber, die ab und zu mal in den Chor haben dürfen. Und es gibt eine Person noch zusätzlich. Wir haben ganz im hinteren Ecken vom Chor ein Türchen, sogenannter Agnes-Tor. Und es ist tatsächlich so, dass die Königin vom Papst eine Bewilligung eingeholt hat und als einzige Frau überhaupt in dem Chor amix drin gestanden ist.
Also es scheint wirklich sehr eine spannende Frau zu sein, die Agnes. Die hat das als einzige, nie eine Frau hier rein dürfen. Weiss man denn auch etwas über so die Ausstrahlung jetzt von diesen Fenstern, wenn man sagt, die sind wirklich einmalig, hat das denn noch, ist das denn noch ein Ereignis gewesen? Hat man gewusst, in Königsfelden hat es die wunderbaren Fenster? Weiss man denn etwas über die Ausstrahlungskraft von diesen Fenstern in ihrer Zeit?
Das ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen, wie genau die Ausstrahlung war. Aber da dahinter vermutlich eine Werkstatt aus dem straßburgischen Raum steckt, kann es sehr gut sein, dass man das schon gewusst hat, natürlich. Auch durch die habsburgische Familie, die überall verteilt war, hat man sicher gewusst, dass da ein Kloster gegründet worden ist und dass man da Glasmalerei einfügt.
Wenn ihr jetzt die Fenster anschaut, die ihr schon ganz manchmal gesehen habt, gibt es nicht mehr so wie ein Lieblingsmotiv, das ihr habt oder uns noch heute beschreiben?
Ja, also es gibt vor allem ein Fenster, das auch eines der originalsten ist, was in fast allen Teilen original ist. Und das ist das Clara-Fenster. Das weist also genau auf den Orden hin, also auf der rechten, auf der Südseite, wo der Orden angesiedelt war in Königsfelden. Und es erzählt wirklich Geschichte von dieser heiligen Clara. Im untersten Medaillon wird sie eigentlich installiert. Der Bischof Guido von Assisi übergibt ihren symbolischen Palmwedel. Nachher werden die Haare abgeschnitten, was ja bei diesen Nonnen damals immer so war. Aber es ist der Franziskus von Assisi selber, der das macht, also die enge Verbundenheit auch zwischen den beiden Ordensgründern darstellt. Und dann haben wir noch ein Medaillon, wo die Familie sie eigentlich versucht, vom Kloster wieder wegzuholen. Die Familie ist eine Adelsfamilie natürlich und hat ganz andere Pläne mit der Tochter. Und das oberste dann noch, das letzte Fenster, das noch ein Bildfenster ist im Moment, das ist das Fenster, wo Assisi von Sarazenen angegriffen worden ist und da betet einfach Clara mit ihren Nonnen. Also da sieht man die lebhafte Bildsprache, es ist wirklich wunderschön zum Anschauen, auch wie den Leuten eben erzählt worden ist, was man eigentlich in diesen heiligen Weiten hat können nachlesen oder eben auch nicht, wenn man es eben nicht hat können lesen.
Aber man hat nicht können lesen und darum ist es natürlich wichtig, dass man es eben einfach hat können sehen und darum hat wirklich eine Art Comic. Was es ja auch noch hat gegeben, ist ein Klosterschatz, Und da bin auch ich als Bernerin, glaube ich, wieder ein bisschen schuld, dass der nicht mehr hier ist, oder? Der ist nachher nach Bern gekommen, wo die Berner daher gekommen sind. Was hat denn alles zu diesem Klosterschatz gehört?
Also der Klosterschatz von Königsfeld war sehr ein grosser Schatz gewesen. Es hat x hundert Objekte gehabt, die zu diesem Klosterschatz gehört haben. Es ist auch wieder die Agnes, die das vor allem angehäuft hat, vermutlich auch mit Silber aus Ungarn, die sie mitgenommen hat. Es ist so, dass wir heute nur noch 3 Objekte haben, 3 ganz hochwertige, die im Bernischen Historischen Museum sind. Es ist ein Diptychon, also so ein Reisealtar, ganz ein edle venezianische Arbeit, und 2 Antependien, also Altartücher, die man zum Schmuck vom Altar über den Altar gelegt hat. Alles andere haben die Berner in die Münze geworfen, haben es also eingeschmolzen, und das ist natürlich nicht mehr vorhanden. Da weiss man auch nicht, was daraus passiert ist. Sicher hat man es in Geld dann umgewandelt, und so leider ist es nicht mehr vorhanden heute für uns.
Fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich da als Bernerin da drin bin. Die Teile, die es aber noch gibt von diesem Klosterschatz, da planen wir, dass man die wieder daher bringt, jetzt in diesem Jubiläumsjahr, für die hier ihre Ausstellung können zu zeigen. Am Anfang da, wo man reinkommt in die Kirche, da ist eine Art Kassenhäuschen. Und da drinnen arbeitet Susanne Renner. Sie hat bereits für uns das Gästebuch vorgenommen, wo drinnen steht, wer das alles da war. Und da ist der eine oder andere prominent. Mensch, auch bereits hier in dieser Kirche gsi. Wir blättern ein bisschen in diesem Gästebuch in wenigen Augenblicken.
Ain't nothing like the real thing, baby. Ain't nothing like the real thing, oh no. Ain't nothing like the real thing, baby. Ain't nothing like the real thing, no honey. I've got your picture hanging on the wall, but you can't see. Come to me when I call your name. I realize it's just a picture in a frame.
I read your letters when you're not here, but they don't move me and they don't groove me like when I hear your sweet voice whispering in my ear.
Oh, don't you know? Ain't nothing like your name. No touch can do half as much
to make me feel better.
So let's stay together.
I've got the memories to look back on, and though they're heaven when you're gone, I'm well aware that nothing can take the place of your being there.
So glad we got the real thing, baby. So glad we got the real thing. So glad we got the real thing, baby. Ain't nothing like the real thing. No other sound is quite the same as your name.
Yeah.
sorriso è sempre comunque una gran bella idea. Ed è bello per me vederti così, che dici portami dove ti pare, ma usciamo da qui. La noia ti va stretta, l'amore non basta mai. Siamo in sintonia perfetta, lo vedi o no? Per questo pretendo il meglio del meglio di te. Solo il meglio del meglio che c'è. Voglio sentirti mia, ora più che mai. Io vivo grazie a te. Sei fuori dall'immensa portata dei limiti miei. Ecco perché ormai non posso più darmi un senso se al mio fianco non ci sei tu. Il punto di partenza, una botta di libertà, un'unica speranza di averti qui per poterti chiedere ancora e soltanto il meglio del meglio di te. Solo il meglio del meglio che c'è, senza ipocrisia, con la volontà di stare insieme a te, è il meglio che c'è. E non potrai perderti ancora, perché io sarò lì a reggerti il gioco per darti soltanto il meglio.
Schweiz schwitzt heute. Es gibt wieder einmal ganz heissen Tag heute. Wir im Treffpunkt, wir haben es aber schön kühl. Vielleicht hört man es, es hallt ein bisschen. Wir sind nämlich in der Klosterkirche von Königsfelden. Und innerhalb von dieser Kirche hat es so eine Art Glaskasten. Das ist das Büro von der Susanne Renner. Seit 14 Jahren arbeitet sie hier und ist so ein bisschen zuständig für alles, was sie hier braucht in dieser Kirche. Guten Morgen, Frau Renner.
Guten Morgen, Frau Huliger.
Die verkaufen Billen, schaut ein bisschen zum Rechten, hat auch schon Führungen gemacht und hat auch schon prominente Gäste hier in der Kirche gehabt. Er hat für uns das Gästebuch vorgenommen. Deutlich doch mal ein bisschen Blätter. Was sind da so besondere Leute, die euch da gerade auffallen?
Es sind verschiedene Botschafter, die haben wir natürlich besonders gerne hier rein. Der Staatspräsident von Ungarn war schon da gewesen. Und das ist so mein Spezialfreund, der nach einem halben Jahr schon eine Führung wollte. Das ist der Vizepräsident des österreichischen Bundesrat.
Also ihr seid ein halbes Jahr Anfang hier im Arbeiten und nachher ist er reingekommen, oder wie ist das gegangen?
Einmal wegen 5, die ich auch zumachen wollte. Das sind zwei Herren hier mit Flügen. Und haben gesagt, sie sind inkognito da und sie hätten jetzt gerne eine Führung. Und zwar jetzt. Und ich bin dann ziemlich nervös geworden, habe den Kundführer gepackt, dass ich etwas in der Hand hatte und habe dann einfach erzählt. Das war natürlich kein roter Faden noch dabei gewesen. Ich habe dort schon viel gewusst, aber noch nicht so viel, wie ich eigentlich erzählen wollte. Und die waren aber zufrieden gewesen. Und plötzlich hat er angefangen erzählen, weil er hat einmal also in der Studienzeit mit seiner Theatergruppe, die es anscheinend an der Uni hatte, ein Spiel aufgeführt über den Königsmord.
Also hat er bereits schon einiges gewusst? Eigentlich.
Einiges gewusst, genau. Und es war dann sehr spannend und locker.
Jetzt ist das hier ein Gedenkort für die Habsburger und die Habsburger, die Dynastie, die leben, die kommen manchmal auch noch hier vorbei. Also, was sind denn das so für Leute? Wer kommt da?
Es sind vor allem, also natürlich, die offiziell kommen, das läuft dann ganz anders. Aber die im Zweiten Weltkrieg hier im Exil waren, die sind zum Beispiel, haben sie in Wohlen gewohnt, im Kanton Aargau, das weiss ich jetzt gerade speziell, weil er mir das alles erzählt hat, die kommen dann meistens mit der ganzen Familie, zum Beispiel ein Jahr zum Beispiel mit den Brüdern, Geschwistern, das andere Jahr mit den Kindern. Und das geht dann aber ganz, ganz locker. Sie sind sehr, sehr nett. Man wird regelmäßig eingeladen nachher. Ja.
Eingeladen zu ihnen heim?
Zu ihnen heim, ja genau. Sie wollen dann, ich habe das sowieso noch oft auch sonst, dass ich eingeladen werde zu Führungen. Dass man mir, weil ich erzähle, dann eben auch erzählen. Das ist sehr spannend.
Und dann geht er dann oben?
Nicht immer. Also auf Wien bin ich jetzt ganz sicher nicht gegangen, wo das, obwohl nachher sogar noch eine schriftliche Einladung gekommen ist für eine Führung im Parlament. Aber zum Beispiel, als eine Stadtführung, Führerin von Freiburg im Breisgau da war, da habe ich das mit einer Freundin, die Kunst interessiert ist, dann wirklich ausgenutzt und habe dann eine zweieinhalbstündige Führung gehabt mit dieser Frau Kessler. Sehr spannend gewesen.
Und wer auch da ist, sind sie Bundesrat auf ihrem diesjährigen Bundesratsreisli. Wie haben sich die sich gemacht da in der Kirche? Für was haben sie sich interessiert?
Vor allem, ich habe gar nicht viel mit ihnen zugehört. Das hat vor allem der Chef gemacht, Dr. Pauli und Martina Huckel, Projektleiterin.
Also Frau Huckel, dann fragen wir doch schnell, sie ist nämlich auch noch da bei uns. Für was haben sich Bundesrat speziell interessiert hier?
Ja, sie sind sehr begeistert gewesen, natürlich auch von den Fenstern, wie die meisten Leute, die da drin sind, aber auch sonst von der Geschichte her. Also wir haben ihnen ein bisschen erzählt, sind durch die Kirche gelaufen und dann auf den Lettner rauf. Das war ein ganz besonderes Privileg gewesen, dass wir die Fenster auch noch von näher anschauen konnten.
Also ein besonderes Privileg für Bundesräte muss ja auch ein bisschen sein. Aber eben, es kommen ja nicht nur Prominente voran. Was sind denn so, was sind es für Leute, die hierher zu euch kommen?
Querbeet eigentlich alles. Und vom Normalbürger, wo manchmal auch am Sonntagnachmittag besonders sich da innen verirrt. Und dann muss man zuerst erklären, dass es als Museum geführt wird und halt keine Kirche mehr ist, die so funktioniert, wie neben einer Kirche funktioniert.
Also man zahlt Eintritt, oder? 5 Franken, glaube ich, für einen Erwachsenen.
Genau, ja. Und wir haben auch viele Gruppen, die kommen. Die melden sich vorher anmelden und die buchen dann auch eine Führung buchen bei uns.
Und hat der Ort irgendeine Wirkung? Also beobachtet ihr das, dass die Leute, wenn sie da reinkommen, dass die irgendwie anders werden? Also ist das irgendeine Ausstrahlung?
Es ist noch verrückt, was ich auch etwa habe, sind Meditationsgruppen. Das geht natürlich dann nicht immer, dass die ganz Ruhe haben im Meditieren. Und es gilt ja auch als Kraftort. Und es gibt viele, die einfach auch wegen dem können. Blanche Merz hat ja ein Buch darüber geschrieben, wo der Ort eben auch erwähnt ist. Und es gibt Leute, die ganz viel spüren, die sagen, ich kann nicht mehr da bleiben, vorne, vor allem bei den Fenstern an gewissen Orten. Andere merken gar nichts. Es ist also sehr unterschiedlich.
Spürt ihr auch etwas?
Vielleicht einmal am Morgen, wenn ich alleine hier rein bin. Es ist einfach ein guter Ort, um hier zu arbeiten. Und auch wenn es jetzt relativ leer ist, es ist immer etwas los. Immer etwas, wo man gar nicht rechnet. Wenn ich anfange zu arbeiten, weiß ich nie ganz genau, was passiert. Ausser wenn ich natürlich Abenddienst habe, dann haben wir haben ja viele Konzerte auch hier.
Also manchmal auch noch am Abend, wo ihr auch noch da arbeiten müsst. Immer etwas los, darum seid ihr auch schon seit 14 Jahren da, wo es eben ein guter, ja, spannender Arbeitsplatz ist. Merci vielmals, Frau Renner. Wenn ihr das so erzählt, eben, dass da Touristen kommen, aller Gattung Touristen mit Gruppen und so, hat man das Gefühl, das müsse da unglaublich laufen. Aber dabei ist es eigentlich so, wenn man so ein bisschen umfragt, Königsfelden kennen eigentlich nicht so viele Leute. Viele sagen, viele denken noch an die psychiatrischen Dienste, die da auf diesem Gebäude auch beheimatet sind. Aber sonst so das Kloster und die Kirche kennt man jetzt ausserhalb von Aargau, behauptet jetzt mal, nicht so, wie man eigentlich sollte. An was liegt das? Macht der Kanton Aargau etwas falsch in der Vermarktung von seinen Kulturgütern? Das fragen wir nachher in wenigen Minuten.
With romantic music and the lights down low, and as you stand there amazed at the door, and you wonder what all this is for, it's just a simple thing from me to you, the lady that I adore. 'Cause there's something that you should know, it's that I've been missing.
someone else is gonna feel it too. So there's only one thing to do. Tell you that I've been missing you more than words can say, and that I've been thinking about it every day. Well, to letting go.
Treffpunkt live aus Königsfelden in der Klosterkirche bin ich. Jetzt soll ich mal die Holztür wieder auf. Jetzt geht sie nicht mehr von selber auf. Jetzt stoss ich sie auf. Ich fange eine dicke Tür und gehe da voraus, wo es doch ein paar Grad wärmer ist, aber immer noch relativ kühl, wo, wie gesagt, rundum die grossen, schönen Platanen, die Schatten spenden. Es ist ein schöner Ort hier. Eben, wir haben es vorhin gehört von der Frau Renner, die hier arbeitet. Man sagt, das ist ein Kraftort mit einer besonderen Ausstrahlung. Und gleich, als ich auf die Sendung vorbereitet und so ein paar Leute auf der Strasse gefragt, kennen die Königsfelden? Felden, Kloster Königsfelden, Kirchen Königsfelden, haben die meisten gesagt. Aber was liegt euch das? Warum kennt man das hier nicht so gut? Das haben wir Hans-Ulrich Glarner gefragt. Er ist Leiter Abteilung Kultur im Departement Bildung, Kultur und Sport im Kanton Aargau. Macht der Kanton Aargau etwas falsch?
Ich denke, wir sind ganz stark am Aufbauen. Wir haben bereits auch Destinationen wie Schloss Lenzburg oder Schloss Halwil, die zusammen über 150'000 Besucher haben, die sehr wohl bekannt sind. Von dem ausgehend, denke ich, könnte man manche andere Attraktionen und schönen Orte im Aargau noch mehr an die Schweizer Bevölkerung und internationale Bevölkerung herbringen.
An was liegt denn das, dass der Kanton Aargau jetzt so touristisch gesehen schon noch ein bisschen das Mauerblümchen da sein fristet?
Ja, Achtung, Mauerblümchen können die wunderbarsten Blüten treiben. Aber ich denke, Sie haben bezüglich diesen touristischen Aspekten schon recht, dass wir eigentlich da keine Tourismustradition haben. Viele Aargauerinnen und Aargauer sind sich gar nicht recht bewusst, dass wir selber zahlreiche kulturelle Top-Attraktionen haben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die 600'000 Aargauerinnen und Aargauer könnten eigentlich unsere besten Werbeträger sein. Also wir müssen ein bisschen das touristische Bewusstsein stärken. Und dann kommen wir einen grossen Schritt weiter. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, es ist eine hart umkämpfte Branche. Der Aargau ist für die nationale Organisation Schweiz Tourismus bis jetzt keine eigene Tourismusregion, sondern ist so ein bisschen mitgemeint mit anderen Destinationen. Unsere Fachleute sind jetzt da dran, gute Kontakte zu Schweiz Tourismus aufzubauen und das trägt auch bereits Früchte.
Also dann vorhin sagen, die Aargauerinnen und Aargauer sind sich gar nicht so bewusst, was sie eigentlich in ihrem Kanton für Tourismusattraktionen haben. Da fehlt sich auch ein bisschen am Selbstvertrauen von den Aargauer, dass man immer nur sagt, eben so ein bisschen Brückenkanton, Atomkanton, Durchfahrerkanton.
Ja, so ein Selbstbewusstsein, das ist ja immer ein bisschen ein Wechselspiel zwischen der Aussenwahrnehmung und der eigenen Wahrnehmung. Und wenn da etwas in Gang kommt, dann wird sich das auch in der Identifikation stärken. Man muss sich bewusst sein, dass der Aargau halt nach wie vor ein Kanton von der Regionen ist. Das ist so ein bisschen ein kleines Abbild von der Schweiz, wo sich viele Leute ganz stark mit ihrem Ort, mit ihrer Region identifizieren und weniger mit dem ganzen Kanton. Und das Kennenlernen über die Regionen raus, darum sage ich, ist es ganz wichtig, dass der Aargau selber eben, der Aargauer selber eben seinen Kanton besser kennenlernt.
Wenn ihr so jetzt zurückschaut, wie hat sich der Kulturtourismus jetzt im Aargau in den letzten Jahren entwickelt?
Dass der Kanton da richtig aktiv geworden ist, das hat sehr gut getan. Auch all die kulturellen Institutionen, die da ihre Beiträge leisten. Wir haben so können den Ruf als Kulturkanton stärken. Die Aussenwahrnehmung, die ich vorhin angesprochen habe, die ist anders. Ich habe noch nie so Mengen Artikel und Radio-Fernsehbeitrag gesehen wie in den letzten Monaten. In dem Sinn über den Kanton. Man hat aber zuerst einmal natürlich auch die Denkmäler restauriert. Man präsentiert sie heute wirklich in einem hervorragenden Zustand. Man ist dieser Relevanz ein bisschen nachgegangen. Also was bedeuten die? Man hat geforscht, man hat Symposien gemacht, man hat das inhaltlich auch unterfüttert. Und ich denke, das bringt den aargauischen Tourismus voran, weil man eben nicht irgendwie nur etwas Vordergründiges herstellt, sondern weil die Menschen, die da dann sind, Geschichte dahinter können erfahren und selber miterleben.
Und welche Entwicklungen laufen im Moment? Also was ist das Aktuelle, was bei euch jetzt läuft, für eben das, eben die, den Aargau ein bisschen zu stärken im Tourismus?
Ja, der Tourismus, der hat ganz einen starken Trend, dass die Leute sich nicht mehr so ein bisschen mit Massenkonfektion abspeisen, sondern dass sie wirklich authentische Erlebnisse haben und echte Sachen vor sich sehen. Und vielleicht haben wir da einen Vorteil, weil wir eben nicht eine Tradition haben von einem Massentourismus, sondern jetzt an dem können arbeiten. Das können die Individualtouristen und die Gruppen bieten. Geschichte am Schauplatz erleben, das ist das Motto von unserem Museum Aargau, wo das wirklich mit viel Engagement und Fantasie umsetzt und einen grossen Erfolg damit hat.
Der Hans-Ulrich Glarner, Leiter Abteilung Kultur im Departement Bildung, Kultur und Sport im Kanton Aargau. Geschichte am Schauplatz erleben, das ist also so ein bisschen das Motto. Und da geht man in der Vermittlung von der Geschichte neue Wege, man nutzt die Möglichkeiten von der modernen Technologie mit einem ganz besonderen Führer, einem audiovisuellen Führer. Mein Kollege, Produzent von dieser Sendung, der Jürg Oeninger, hat den Führer ausprobiert. Was ist jetzt das Besondere daran?
Das Besondere daran ist, eben, dass man nicht nur hören kann, man kann eben auch schauen, man kann auch Bildchen schauen zwischendurch. Und das ist einmal das eine, was besonders ist. Das andere ist, es sind zwei Menschen, ein Mann, ein Baumeister, Bauhüttenmeister, quasi eine geschichtliche Figur, und Königin Elisabeth. Die zwei Schauspieler agieren und tun einerseits erzählen, andererseits tun sie miteinander reden, sich manchmal auch ein bisschen widersprechen. Und zum Dritten, sie führen ganz konkret zwischendurch. Kommen Sie mit, schauen Sie an das Fenster rauf. Ah, Sie sehen es nicht genau. Schauen Sie doch auf den Bildschirm. Jetzt sehen Sie den Ausschnitt, den wir meinen. Dann sieht man ihn, kann wieder raufschauen und sieht, ah, genau dort. Und das ist noch besonders. Also, dass man mehr hat als nur den Ton. Und es hat auch dann historisches Wissen, das dann vermittelt wird, und kunsthistorisches Wissen. Und es ist wirklich spannend gemacht. Es ist anregend gemacht. Es ist auch für uns Laien, ich bin kein Geschichtskundiger, ist das irrsinnig zum Mitverfolgen. Und es ist eben dann wirklich gute Kirchenfoto erleben, wo man da drinnen ist. Es geht eine ganze halbe Stunde und man wird quasi so geführt.
Und ausgesehen tut es wie ein iPod oder so ein MP3-Player, etwa so wie ein Telefon gross mit einem Display drauf, wo man dann eben die Bilder auch noch sieht. Also es redet jemand mit einem und man sieht auch noch Sachen drauf. Das Besondere von diesem audiovisuellen Guide hier in Königsfelden. Geschichte am Schauplatz erleben, das kann man hier aber auch noch viel konkreter. Man kann nämlich handwerken, wie das die Arbeiter im Mittelalter gemacht haben. Arbeiten wie ein Steinmetz. Das machen wir, unter anderem in der nächsten Stunde Treffpunkt auf der Seis. Der Treffpunkt auf der Seis. Herzlich willkommen zu der zweiten Stunde. Wir haben es gehört in den Nachrichten, es gibt wieder einen heissen Tag heute und einen guten Ort, für wenn es so heiss ist, sind kühle Kirchen. Wir sind heute bei der Kirche, und zwar bei der Klosterkirche Königsfelden. Aber nicht wegen der Hitze, sondern weil die ein Jubiläum feiert. Vor 700 Jahren ist sie gebaut worden. Die Kirche und die Klöster rundherum. Und wenn ich mir das Bauwerk anschaue und mir vorstelle, dann hat es ja noch keine Kräne und Bäcker gegeben, wie wir sie heute kennen. Dann frage ich mich, wie hat man denn mit dem Handwerk, das man dann hatte, eine solche Kirche hergebracht? Wir tauchen ein in die Handwerkskunst aus dem Mittelalter und packen gerade selber richtig mit an. In wenigen Minuten. Am Mikrofon Simon Hulliger. Es fliegen die Holzspäne hier im Treffpunkt auf dieser See. Jetzt wird so richtig gearbeitet. Wir sind neben der Klosterkirche Königsfelden. Hier ist extra zum 700-Jahr-Jubiläum eine Bauhütte aufgebaut worden. Das ist so aus Holzpfählen und Holz hat man so eine Hütte gemacht. Zum Teil auch noch so ein Podest, wo man auch noch rauf kann. Ein Seilwind ist auch noch da dran. Das Ganze zeigt, wie man früher, wie man im Mittelalter hier gearbeitet hat, wie die Handwerker hier am Arbeiten waren. Und Kinder können das machen. Kinder können hier mit dem Wissen von denen arbeiten. Zum Beispiel können sie hier mit dem Bauhüttenleiter, sozusagen, Tobias Barth, der das hier jetzt im Moment leitet, können sie mit Holz werken. Herr Barth, darf ich eine Frage? Ihr seid da mit einem imposanten Bieli auf einen Ast einholen. Was macht ihr da genau?
Also es geht einfach darum, hier eine Fläche anzuarbeiten. Dazu muss die Längsfaser durchbrochen werden, erstmal.
Hast du gerade außer Atem? Man muss ein schnuppern. Das ist ein strenger Job.
In Abständen. Und danach wird das gedreht und längs flach abgehauen.
Also man hat flache Hölzer gebraucht zum Bauen nachher.
Genau. Ja, das ist ein Rundholz. Und wir arbeiten jetzt eine Fläche an, exemplarisch. Normalerweise macht man Vierkant.
Also das ist, ich lasse ein bisschen weiter schaffen. Das sieht streng aus. Du bist jetzt da, du musst ein bisschen mithelfen. Was hast du das Gefühl, bringst du das her?
Nein.
Ja, mal, warum nicht?
Ich weiß eben nicht, wie man das macht.
Das ist ein bisschen schweres Bier, gell? Es sieht noch eindrücklich aus. Willst du mal probieren?
Ja.
Aha, so gut, komm, probier doch mal. Dann nimmt er das schwere Bier. Jetzt sollte ich noch mal genau zeigen, wie es geht. Genau, schön so eine Kerbe reinschlagen. Eben, das Ziel ist, dass aus dem Rundholz nachher Bretter werden, sozusagen, wo die man nachher braucht für das Bauen. Jetzt wird abgemessen mit einer Elle, wo das die nächste Kerbe rein muss. Jetzt nimmt der junge Giel, nimmt das Bieli in die Hand, steht breitbeinig her, damit er, wenn er nicht reintreffen würde, und das Bienchen wird oben abends raus, nicht sich jetzt neu würde schlagen, sondern dass das zwischendurch würde gehen. Er holt, das macht er immer gut. Geht doch, oder?
Immer schön.
Ja, mal, er macht so ein kritisches Maul. Ja, das braucht halt Kraft. He? Das ist eine kräftezehrende Angelegenheit. Wir lassen auch noch ein bisschen arbeiten. Gehen über. Mit Holz kann man arbeiten, man kann aber auch mit Steinen arbeiten. Wo Steine hat es natürlich gebraucht, um die Gebäude können zu machen. Und hier zuschauen, zum Rechten tut der Roger Schuhmacher. Schuhmacher, was ist eure Aufgabe hier oder die Aufgabe der Kinder, die hier arbeiten?
Guten Morgen. Da können bei mir die Kinder entweder Gewendesteine machen, wo ins Mauerwerk nachher eingefügt werden, oder Initialen in Sandstein einmeißeln. Und ich bin hier mit dem Maxim zusammen und wir tun den Gewendestein den Bossen abschließen. Der Bossen ist eigentlich der Rücken vom Stein, der übrig bleibt, wenn man die vier Kanten abschließt. Und er schlägt jetzt hier eigentlich nur den Rücken ab, dass der Stein schön gerade wird.
Und dass er dann Platz hat in der Mauer.
Genau.
Dürft ihr das auch mal probieren?
Natürlich.
Dürft ihr mal, Maxim? Dürft ihr mal? Also jetzt habe ich hier einen Hammer auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie sagt man dem? Dem da?
Also das ist ein Spitzeisen und ein Füstel.
Ein Füstel und ein Spitzeisen, also gut. Dann probiere ich mal, ob ich das jetzt nicht so schräg herhebe, nehme ich an. Genau, ich hole ihn so rein. Wie?
Und eigentlich müssen wir jetzt noch einen Schutzbrille anlegen.
Aha, soll aber ich den Augen zutun, oder was?
Ja, am besten.
Also gut. Das ist mir noch ein Stück ins Mund. Noch lieber ins Mund als jetzt auch. Okay? Aber es geht noch, oder? Ja, aber es braucht Kraft. Das ist, ich glaube, ich übergebe wieder den Maxi. Merci vielmals, dass ich das schnell dürfen. Ich meine, ich habe jetzt so zwei, drei Schläge gemacht. Wenn man sich vorstellt, wie viel das gebraucht hat und wie viele Steine, bis man die ganze Kirche gemacht hat, das ist wahnsinnig, oder? Jetzt auch für euch, die da mit dem arbeiten.
Es ist eine unglaubliche Arbeit, die die Leute geleistet haben mit diesen Hilfsmitteln. Und ich glaube, das ist auch das Ziel dieser Bauhütte, dass man den Kind kann unter anderem aufzeigen, wie viel das es gebraucht hat, bis so ein Stein einigermaßen passabel kann gebraucht werden kann. Also
mit den Mitteln, die man dann kann. Und der das hier alles aufgeleistet hat, organisiert hat, ist der Christian Meise. Er ist Spezialist für Rekonstruktionsbauten, Experimentalarchäologen. Eben hier hat er alles eigentlich. Guten Morgen, Herr Meise.
Guten Morgen.
Wenn ihr das seht, seid ihr ein bisschen stolz? Läuft es so, wie ich das vorgestellt habe?
Ja, es läuft super. Ich bin begeistert. Ich bin auch begeistert, dass da Kanton Aargau hier sowas hinstellt. Das finde ich ganz toll, dass sie in diese Richtung ganz stark gehen, Weitervermittlung. Und ich glaube, das interessiert die Kinder und auch generell die Besucher auch sehr, sehr stark. Das interessiert fast mehr als so ein Vitrinenmuseum.
Jetzt, die hier da mit den Steinen arbeiten, die hat man dann nachher gebraucht für das Mauerwerk. Wie hat man denn aber die Mauer, wenn man sich die Kirche anschaut, die Höhe von dieser Kirche, wie hat man das nachher gebracht? Also wie hat man die so weit aufeinander können stapeln?
Man hat in der Zeit, wo man hier die Kirche gebaut hat, also im frühen 14. Jahrhundert, schon immer mit Drehdrahtkranen gearbeitet.
Drehdrahtkran.
Also großes Hamsterrad. Und mit dem Hamsterrad laufen zwei Windenknechte, heißen die dann. Die werden aber relativ gut bezahlte Knechte, also keine Sträflinge. Und mit diesen Winden kann man einen Stein in beliebige Höhe setzen. Also man baut diesen Drehdrahtkran auf, wenn man in 6-8 Meter Höhe ist, und baut dann ein Stück höher. Und dann baut man den wieder ab und baut den eine Etage weiter höher wieder auf. Und so kann man praktisch immer höher arbeiten. Und diese Drehdrahtkranen hat man noch bis nach 1900 verwendet auf den großen Baustellen.
Also sehr lange eigentlich. Jetzt sind das hier so Bauhütten, das sind eine Art Organisationsformen gewesen, so wie dann die Handwerker miteinander gearbeitet haben. Das sind Handwerker aus ganz verschiedenen Berufsgattungen, die da zusammen gearbeitet haben. Was sind das alles für Handwerker gewesen, die hier zusammen gearbeitet haben, bis so eine Kirche entstanden ist?
Also die wichtigsten und eigentlich auch die Leiter, das waren die Steinmetze. Steinmetze und Maurer. Steinmetze und Maurer war eigentlich ein Beruf. Man wurde 5 Jahre lang ausgebildet, war dann erst nach 3 Jahren Maurer und nach 5 Jahren dann Steinmetz. Und die Steinmetze waren eigentlich die Bauhütten beherrscht haben. Ähnlich wichtig waren nur noch die Zimmermänner. Die waren für die Dachstühle wichtig. Die Dachstühle sind auch eine immense Konstruktion, diese riesigen Kirchen zu überdachen. Die Zimmermänner waren auch zuständig für die ganzen Gerüste, für die Schalungen und so weiter, auch für die Drehdrahtkranne, um die zu bauen.
Hat man denn genug Steinmetze gehabt, oder ist das noch schwierig gewesen, dass es genug von diesen Handwerkern gehabt?
Das war eben für den Bauherrn mal das erste große Problem, genügend Handwerker zu kriegen. Weil so ein Kirchenbau hat ja 10, 20, 30 Jahre lang gedauert. Und dann war der Bau abgeschlossen, die Handwerker mussten wieder woanders hingehen. Und da qualifiziertes Personal zu kriegen, ähnlich wie heute bei Großbauten oder qualifizierte Firmen zu kriegen, war mal die erste große Aufgabe. Und da ist man zum Teil weit rum, hat man suchen müssen, bis Straßburg, bis Frankreich, um eben geeignete Leute zu finden, die sowas bauen können.
Und wie waren die Arbeitsbedingungen? Also wie hat so ein Arbeitstag jetzt von einem Steinmetz ausgesehen?
Die Arbeitszeiten sind für heutige Verhältnisse relativ extrem. Also man hat eigentlich gearbeitet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Vor allem im Sommer sehr viel, im Winter wurden die Baustellen teilweise eingestellt. Aber im Sommer waren da teilweise von morgens 5 bis abends 8, 9 Uhr wird gearbeitet. Was sich dramatisch anhört, aber es wird dadurch ein bisschen abgemildert, dass man 2 bis 3 Stunden Pausen hatte, wo man dann auf der Baustelle auch verpflegt wurde, wo gekocht wurde für einen. Also die Arbeiter wurden auf der Baustelle verpflegt. Und sie hatten auch im Vergleich zu heute sehr viele Feiertage. Also man kommt im Schnitt auch im Mittelalter nur auf eine 5-Tage-Woche.
Ah, okay, das hat es dann gleich schon gegeben. Wir werden manchmal belästigt von den Flügen, gell, da uns da immer auf das Wickelfall oder auf das Wuhl fliegt. Jetzt vorhin hat der Bauhüttenleiter jetzt hier, hat er da, wo er da an dem Baumstamm hat abgemessen hat, er die Ellen zur Hilfe genommen. Was für Mass haben die eigentlich denn gekannt? Ich meine, das Messband hat es denn so noch nicht gegeben, oder?
Man hat praktisch, ja gut, es gab schon die Ellen, aber man hat eigentlich auf den Baustellen jeweils ein Standardmaß gehabt. Also das war ein Baumeister oder ein Werkmeister, der die Sache geleitet hat und der hatte sein eigenes Maß. Und das konnte natürlich von Werkmeister zu Werkmeister variieren, aber das war nicht so wichtig. Wichtig war, dass die Proportionen gestimmt haben. Also dass die Längen- und Breitenverhältnisse in der Kirche und dass die Höhen gestimmt haben. Und ob die Kirche dann einen Meter länger oder einen Meter kürzer war, hat eigentlich keine Rolle gespielt.
Also jede Kirche hat ein anderes Maß.
Jeder Baumeister hat ein anderes Maß, jede Kirche hat ein anderes Maß und jede ist eigentlich ein Einzelstück, was vom Baumeister zusammen mit dem Verwalter und mit dem Bauherrn geplant und dann noch umgesetzt wird.
Jetzt gibt es doch manchmal die Geschichte, dass sich die Handwerker in diesen Bauten auch noch verewigt haben, irgendwie mit irgendwelchen Gravuren oder besonderen Sachen, die sie haben, Rita. Kennt ihr das als Beispiel?
Was es sehr viel gibt, sind die Steinmetzzeichen. Die hat man vor allem auch für die Abrechnung gebraucht. Das heißt, ein Steinmetz wurde teilweise im Akkord bezahlt. Und wenn er dann nachweisen konnte, er hat sein Zeichen auf so und so viel Quadersteinen drauf, dann wurde er entsprechend bezahlt. Also teilweise wurden die im Taglohn bezahlt und teilweise im Akkord. Und für den Akkord waren eben die Steinmetzzeichen sehr wichtig.
Ist es eigentlich auch noch bedeutend für die Handwerker, was das sie bauen? Also jetzt hier die Kirche eben zu gedenken von dem ermordeten König, ist das also ein bisschen eher gewesen, wenn man das hätte dürfen? Oder ist da eine Kirche gleich Kirche gewesen? Weiss man da etwas?
Also über die Handwerker weiß man eigentlich relativ wenig. Also die Ehre und die Bedeutung, die war eben bei den Bauherren. Denen wurde es angerechnet, so wie eben hier für den Verstorbenen und eben nicht König, der eben nicht die letzte Ölung erhalten hatte und der, vor dem man dann eben was Besonderes errichten musste, um sein Seelenheil zu gewährleisten.
Genau, das ist eben die Geschichte von der Kirche in Königsfelden. Die Bauhütte, wie man dem Verbund gesagt hat, wo man da innerhalb von dem Verbund miteinander geschafft hat, die Funktionsweise, die werden wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Ich will da zuerst noch mal schnell zu dem Giel gehen, der da ganz emsig am Steinmetzen ist. Kommst du voran?
Ja.
Und, wie findest du es so?
Ja, es ist noch cool und lustig.
Was fängt denn? Was ist denn gut?
So ein Hammer ist noch cool. Und dass man mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten kann.
Werkzeuge, die du so auch noch nicht wirklich gesehen hast, oder?
Mm-mm.
Du hast selber daheim auch noch viel handwerken?
Nicht so.
Aber könntest du ja jetzt, du machst es nämlich sehr gut. Also hier wird weiterhin wird da, mit dem Bieli hantiert, es wird Stein gemetzt. Wir bleiben dran, da, wir schauen, was da noch alles entsteht und erfahren noch mehr über die Handwerker, über den Handwerkeralltag in wenigen Minuten.
Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber, es cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente. Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río, frío, como el agua del río. O caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla. que acaso le quieres. Ay, ay, ay. Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Dame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quieres, pudiera ser un farolito y encender. Hasta que quieras tú. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quieres. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Mi bien, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quieres. Ay, 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 ay. Frío, frío, como el agua del río.
Wir kommen heute mit dem Treffpunkt zurück ins Mittelalter. Wir erfahren, wie man dann Kirchen gebaut hat. Dann sind ganz imposante Bauwerke entstanden. Und dann hat man natürlich noch ganz andere Möglichkeiten gehabt, ganz andere Werkzeuge als heute. Uns nimmt es Wunder, wie man dann das geschafft hat, dass man so eine Kirche, wie zum Beispiel die hier in Königsfelden, in Windisch bei Bruck hergebracht hat. Bei mir ist noch gerne Christian Meise. Er ist Experimentalarchäologe. Herr Meise, jetzt sind die Kinder dran, Stein für Stein schön parat zu machen, damit man die dann einfügen kann in die Mauer rein. Wie viele so Steine hat es denn jetzt für so eine Kirche gebraucht? Weiss man das? Das sind unglaubliche Mengen.
Mehrere 10'000 auf jeden Fall. Also man weiß von einer Kirche oder von einem Kloster mit der Kirche dabei, dass man dafür 35.000 Karren voll Steine gebraucht hat. Also mindestens 35.000 Tonnen Steine oder ein Mehrfaches davon sogar.
Also unglaublich, das sind eben vielfach auch Hilfsarbeiter gewesen, sozusagen, die die Zweck gemacht haben in diesen Bauhütten. Das ist wirklich so eine Hütte eben mit Pfeil, mit Holz, eigentlich sehr einfach gebaut, wo man jetzt hier extra hergebaut hat. Und der Bauhüttenleiter jetzt hier, der da schaut, dass alles läuft mit diesen Kindern, der hat mir noch gesehen, man sieht jetzt an dieser Kirche in Königsfelden auch, dass man manchmal ein bisschen pressiert hat. Also dass nicht alles ganz fertig ist, was man da aufgebracht hat.
Naja, also es ist an einzelnen Stellen zu sehen, dass manche Steinflächen nicht vollständig behauen sind, sondern nur ein Randschlag angebracht wurde und die Fläche zur Hälfte bearbeitet wurde. Und dann war wahrscheinlich Nachschub nötig und eben in der Werkhütte nicht genug fertige Steine und dann sind die einfach eingebaut worden. Vielleicht war eine Verputzung geplant und die ist heute eben nicht mehr dran. Ich weiß es nicht.
Und in dem Moment haben wir einen kurzen Ausfall auf Königsfeld, ist aber kein Problem. Wir melden uns gerade wieder zurück, wenn unsere Leitung wieder startet.
Hear me speak, what's on my
Amy Grant auf der RS1-Verbindung nach Königsfelden ist wieder zurück und wir schalten jetzt gerade dran.
Vermutlich hat irgendein Steinmetz uns heute schnell die Leitung gehabt. Nein, natürlich, so ist es nicht gewesen. Wir sind hier in Königsfelden, sind in dieser rekonstruierten Bauhütte, schauen uns an, wie man dann im Mittelalter hier den Komplex gebaut hat. Es sind ganz viele Arbeiter, Handwerker hier am Werk, sozusagen, haben die Steine vorbereitet, haben die Balken vorbereitet, die nachher dann gebraucht worden sind, für die Kirche zu machen. Bei mir noch gerne Christian Meise, Spezialist für so Rekonstruktionsbauten, Experimentalarchäologe. Herr Meise, eben die Bauhütte, der Verbund von den verschiedenen Handwerkern, wie ist denn der strukturiert? Es gibt also ganz klare Hierarchien.
Ja, da gibt es klare Hierarchien. Ganz oben ist natürlich der Auftraggeber. Der Auftraggeber bestellt einen Verwalter. Der Verwalter ist praktisch das, was im heutigen Betrieb der kaufmännische Leiter ist. Der ist zuständig für die Finanzen. Und der Verwalter sucht sich dann einen Werkmeister, heißt es dann, der also die Bauhütte leitet. Und der Werkmeister sucht sich dann seine Arbeiter und seine Paliere aus. Die Paliere sind, sagen wir mal, die Vorarbeiter und Polier, was man heute auf dem Bau noch kennt, kommt von diesem mittelalterlichen Paliere, der also mit den Arbeitern spricht und das vermittelt, was der Werkmeister dann von ihnen verlangt. Also eine ganz klare Hierarchie. Und ganz unten stehen dann die Hilfsarbeiter, die Tagelöhner, die aber natürlich zahlenmäßig in der Mehrzahl waren. Also man kann sicher sagen, die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte auf der Baustelle waren diese Tagelöhner und Hilfsarbeiter, die eigentlich die heutigen Maschinen ersetzt haben.
Also ganz klare Hierarchie. Und gleich ist es manchmal zu Klagen gekommen, oder, auf so Baustellen. Also, ihr habt da ein paar Zitate aus den Akten, aus den Quellen. Könntest du da mal etwas vorlesen?
Ja, also es gibt das Übliche, was heute auch noch kennt. Der Bürgermeister mischt sich in alles ein, in die Arbeit des Maurers und seinen Umgang mit den Arbeitern. Holz, Stein und Kalk sind verschwunden, niemand weiß wohin. Die Verantwortlichen und die Arbeiter sind zwar fähig, streiten sich aber so häufig, dass die Arbeit verzögert werden.
Also das sind Sachen, die man auch heute lesen können, oder?
Was man heute von heutigen Berufsbaustellen ähnlich kennt, ja. Hierarchieprobleme, Material verschwindet, denkt man nur an die U-Bahn in Köln. Und ähnliche Probleme, also das gab es im Mittelalter schon genauso.
Also ähnliche Konflikte, die da ausgebrochen sind, wie ist es eigentlich mit Frauen? Hat es in diesen Bauhütten auch Frauen gegeben?
Es gibt bei den Handwerkern einen ganz geringen Anteil von Frauen, also auch bei den Maurern zum Teil, aber nicht mehr als, sagen wir mal, ein 20. oder ein 30. Wo es sicher Frauen gab, war in der Küche und in der Versorgung, weil die Bauarbeiter wurden ja vor Ort verköstigt, die haben 3 Mahlzeiten am Tag gekriegt, haben dann auch 2,5 Stunden Pause machen dürfen dafür insgesamt. Also da waren sicher Frauen da. Es gibt auch Darstellungen von Frauen, die als Steinmetz tätig sind. Aber da ist man sich dann nicht ganz sicher. Das ist jetzt praktisch nur ein Symbol für die Auftraggeberin, die dargestellt wird als Kirchenerbauerin, weil es waren ja häufig Auftraggeberinnen, wie zum Beispiel hier in Königsfelden, die Witwe des Königs. Oder sind es tatsächlich Handwerkerinnen? Aber es gab Handwerkerinnen, aber wie gesagt, relativ wenige.
Jetzt hat es eben da eine Bauhütte gegeben, extra für das Kloster hier können zu bauen. Ihr habt schon gesagt, eben alle die Bauherren haben auch eigene Masse gehabt. Wie ist es so mit dem Austausch unter diesen Bauhütten? Also hat man sich da auch austauscht? Ist das zu wissen auch geflossen hin und her? Oder ist das so ein bisschen abgeschottet gewesen? Hat man so ein bisschen ein Berufsgeheimnis so gehabt? Oder wie hat das funktioniert?
Ja, es gab einen Verband dieser Bauhüttenmeister, kann man sagen. Die sind weit herumgekommen. Die haben teilweise auch mehrere Baustellen gleichzeitig geleitet, was natürlich die jeweilige Bauherrschaft dann versucht hat zu verhindern, weil natürlich die das Wissen nur für ihre Baustelle haben wollten und sicher sein wollten, dass der Baumeister ständig da ist. Aber ansonsten, es gibt Baumeister, von denen man weiß, die sind in Gesamteuropa rumgekommen. Also von Frankreich über England, Deutschland, Prag, Ungarn, überall waren die unterwegs, haben sich alles angeschaut, waren auch immer wieder auf Baustellen tätig. Also da ist sehr viel Wissen hin und her geflossen.
Und wann ist es zu Ende gegangen mit der Form von der Bauhütte?
Wir haben mit dem Spätmittelalter, kann man sagen, ist zu Ende gegangen mit diesen großen gotischen Domen. Es war dann auch nicht mehr so wichtig für die Könige, für die Städte, jetzt große, mächtige Kirchen zu haben. Da waren dann andere Schwerpunkte.
Also dann nachher der Niedergang sozusagen von diesen Bauten. Merci vielmals. Herr Meister, bleibt noch ein bisschen bei uns in der Sendung. Ich möchte nochmal zu dem Giel rübergehen, der diesen Stein wirklich behämmert mit voller Energie. Wenn wir mal schauen. Uiuiui, du bist aber schon fein ein bisschen ins Schwitzen gekommen.
Ja.
Oh, ja, der Schweißperl auf dem Gesicht.
Ist auch noch ziemlich anstrengend.
Bist du jetzt am ersten Stein noch?
Ja.
Jetzt schau mal schnell rüber, schau jetzt mal schnell die Kirche an. Jetzt stell dir mal vor, du hättest alle die Steine für die ganze Kirche machen müssen.
Da wäre ich heute noch nicht fertig.
Das glaube ich auch. Weißt du, Bilba, du kannst noch weiter hier weiter arbeiten. Übrigens, das könnt ihr daheim auch, wenn ihr mit euren Kindern daherkommen wollt. Das ist eine Jubiläumsaktion, die man hier noch ein bisschen Augsteine machen kann in Königsfelden. bei diesem Kloster. Und eben, viel Schweiß ist geflossen, viel Schweiß hat es gekostet, den Arbeitern, die sie das hier gebaut haben, was das Bauwerk heute den Bürgerinnen und Bürgern im Kanton Aargau kostet. Über das werden wir auch noch reden in wenigen Minuten.
Sky turned to snow, all round the day was going down slow. Night like a river beginning to flow, I felt the beat of my mind go drifting into time passages. Yes, go falling in the fading light, time passages. The kind to live in the past. The years run too short and the days too fast. The things you lean on are things that don't last. Well, it's just now and then my line gets cast into these time passages. There's something back there that you left behind. Well, the picture is changing now, you're part of a crowd. They're laughing at something and the music's loud. A girl comes towards you, you once used to know. You reach out your hand, but you're all alone in those time passages. I know you're in there, you're just out of sight. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight.
Man hört, wie sie handwerken, da die Kinder im Hintergrund handwerken. So, wie das die Handwerker gemacht haben vor 700 Jahren, wo hier das Monument gebaut haben, Königsfelden im Kanton Aargau in Windisch. Was kostet das die Bürgerinnen und Bürger heute im Kanton Aargau? Ist das ein Klotzenbein oder nur ein Kieselstein? Ich habe Thomas Pauli gefragt. Er ist Direktor vom Museum Aargau. Zu dem gehört auch das Kloster Königsfelden. Und er hat mir erklärt, was die Anlage im normalen Alltag so kostet, was es für Probleme kann geben.
Bei der Kirche Königsfelden sind wir jetzt im Moment in der bequemen Situation, dass die letzte Gesamtsanierung noch nicht so weit zurückliegt. Knapp 30 Jahre, das heisst, die Kirche ist in sehr gutem Zustand. Und was wir jetzt zu tun haben im Moment, sind dann ganz kleine Schäben, wie zum Beispiel Verputz, wo sich löst, wo oben runterkommt, oder Dachziegel, wo sich lösen. Und das ist dann auch nicht so ein Aufwand, das zu reparieren und wieder herzustellen.
Es hat eine Heizung drinnen auch seit der letzten Restaurierung. Was braucht es denn da? Also braucht das massenweise Öl oder ist man da relativ sparsam? Oder wie sieht das aus?
Also da haben wir nicht nur, dass wir sparsam sind, sondern wir haben auch klare Auflagen von der Denkmalpflege her, was möglich ist an Temperatur in dieser Kirche. Also erstens sollte man möglichst wenig heizen, weil Temperaturschwankungen sind immer schlecht, gerade auch für die schönen Glasfenster und eine Oberlimite von 18 Grad. Also ein bisschen temperieren kann man, gerade so in der Übergangszeit. November, Oktober oder im Frühling, damit, wenn es Konzerte gibt oder Tanzaufführungen, wo ja Kirchen auch bekannt ist dafür, damit man dort innen nicht wirklich friert, sondern so einigermaßen eine angenehme Grundtemperatur hat.
Jetzt hat es eben die letzte Restaurierung in den frühen 80er Jahren gegeben, 1980er Jahre. Was hat man denn alles müssen machen?
Ja, da hat man ziemlich viel müssen machen. Also, die hat schon erwähnt, der Boden, den man gemacht hat, komplett rausgenommen hat, Heizung eingebaut hat. Man hat dann sogar Gebeine, also von den bestatteten Sembacher Ritter, die ja in der Klosterkirche bestattet sind, die da in der Schlacht umgekommen sind, die hat man vor 100 Jahren, wo man die vorletzte Gesamtsanierung gemacht hat, man die rausgenommen, die hat man wieder frisch bestattet, in ihren Gräberinnen. Man hat dann den Chor, wo der König Albrecht ja so ermordet worden ist, da hat man losein, da hat der Denkmalpfleger ein klares Verbot ausgesprochen, dass man dort an diesem Boden gar nichts machen darf, da ist das Blut von dem König versickert. Also so Diskussionen spiele ich so bei der Gesamtsanierung genau ab. Denn das Mauerwerk war stark angegriffen gewesen, vor allem im Fundamentbereich, und zwar ist das eine spezielle Situation mit dieser Kirche. Die ist ja schon lange kein religiöser Raum mehr. Die haben nämlich Berner nach der Reformation in ein Salzlager umgewandelt, und das Salz hat dann mit den Jahrhunderten das Mauerwerk angegriffen. Also dort hat man müssen sanieren. Dann hat man auch Rekonstruktionen gemacht. Das ist ja auch immer eine Gelegenheit, in so einem Moment, wo man so ein Bauwerk richtig anschaut und von davon sanieren, dass man sich überlegt, was könnte man von dem, was vielleicht weg ist. Wie jetzt in dieser Kirche innen der Lettner, der zerstört ist, dass man den rekonstruiert. Das ist der Schranke sozusagen zwischen dem Chor und dem Langhaus mit Torbögen, und dann haben wir komplett rekonstruiert. Und dann hat es natürlich auch im Dachgebälk oben, auf der Dachhut, also bei den Ziegeln, hat es Erneuerungen gebraucht. Das war eigentlich eine rundum Gesamtsanierung gewesen. Und das sieht man so an anderen Bauwerken, wie Schlösser und Burgen, grossen Kirchenanlagen. Das wird einfach nötig, so im Rhythmus von 50 bis 100 Jahren, so eine Gesamtsanierung.
Die zweitletzte, die war eben 100 Jahre vorher noch. Dann hat man Sachen gemacht, die man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen würde. Also die ganzen Restaurierungen, die so ein bisschen wie ein Zeitgeist, der da dahinter steckt. Was sind so Fauxpas, die dann gemacht wurden?
Also aus heutiger Sicht von Kunsthistorikern, Denkmalpflegern, Restauratoren hat man dann in den 1896er Jahren einfach stark selber eingriff. Also die Restauratoren haben dann gefunden, sie diegen die Fenster teilweise auch rekonstruieren nach ihren eigenen Vorstellungen, weil es hat ja auch Schäden gehabt, sei es von Hagel oder von verschiedenen Ereignissen, also Fehlstellen. Und das widerspricht der heutigen Philosophie von der Denkmalpflege, wo klar der Auffassung ist, auch international ist das verankert in dieser Gilde, dass man die Substanz erhalten und nicht von davon Fehlstellen rekonstruieren, weil sonst hat man nach ein paar Generationen von Restauratoren, die über so Bauwerke gegangen sind oder so Glasfenster, hat man dann eigentlich einen Mix von Zeitgeistvorstellungen und vom Original dann eigentlich nicht mehr viel.
Kommen wir zurück in die Gegenwart. Jetzt im Moment eben muss man gerade nichts machen. Die letzte grosse Sanierung ist noch nicht so lange her. In dem Fall kann man sagen, eigentlich im Moment ist das jetzt von den Kosten her für euch nicht so ein Klotz im Bein. Also das steht einfach dort und allzu viel machen muss man eigentlich gar nicht.
Für die Substanzerhaltung, Renovation, nein, das ist im Moment kein Kostentreiber, sondern wir werden eigentlich viel mehr Bespielung in die Belebung von diesem Ort investieren als Museum.
Und die nächste Gesamtsanierung, wenn steht die, ja, weiss man das schon?
Ja, jetzt könnte man 1896, 1981, also das wird so die Mitte von diesem Jahrhundert, wird das wieder nachher sein. Und dann wird man dann sehen, was für eine Philosophie Denkmalpfleger in dieser Generation haben.
Machen wir dann wieder eine Radiosendung drüber, he? Beide machen, ja. Im Greisenalter sozusagen. Ja. Merci vielmals, danke und schönen Tag.
Bitte.
Thomas Pauli, er ist Direktor vom Museum Aargau. Sanierung etwa 30 Jahre. Gut, ein Greisin bin ich dann noch nicht. Ein Greisin hingegen ist hier die Klosterkirche 700 Jahre alt wird sie und darum feiert man das so, das Jubiläum, was man alles vorhat, das erfahren wir noch. Und dann wird ich auch noch wissen, eben die Aktivitäten, die man jetzt da macht, dass da Kinder können herkommen und können arbeiten wie die Handwerker. Dann ist das die Art von der Geschichtsvermittlung, wie man sie in Zukunft immer wird haben. Also muss man die Leute quasi mit so Aktionen herholen, längt das Bauwerk allein nicht mehr. Über das reden wir zum Schluss noch im Treffpunkt heute auf der RS1.
allein. Ich kann bei dir sein. Mach die Augen zu, du bist nicht allein. Denk an mich im Schlaf. Zähl das siebte Schaf. Dann erscheint dein Graf. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ich beweg den Stein. Schlaf in deinem Schuh. Du bist nicht allein. Und die böse Fee schrumpft klein. Jeden schlimmen Traum lösch ich mit Meeresschaum. Tu so, als gäb's mich nicht und du bemerkst mich kaum. Wenn du weinst, gib Acht, weil das traurig macht. Und das steht dir im Gesicht und steht dir nicht. Du bist nicht allein. Mein Umhang hüllt dich ein. Deck dich leise zu, du bist nicht allein.
Jahr feiert das Jahr Königsfelden und zwar gerade ganze 3 Jahre lang wird gefeiert, so lange nämlich, wie es gedauert hat, bis das Kloster fertig gegründet war. Also während 3 Jahre lang hat man da dieser Gründung umgewerkelt. Das Tor zum Paradies ist der Titel von diesen Veranstaltungen und zwar darum, weil Königsfelden ja für einen ermordeten König gebaut wurde, damit er möglichst schnell ins Paradies kommt zu seinem Seelenheil. Geschichte können erleben, das ist so ein bisschen das Motto von diesen Veranstaltungen. Projektleiterin vom Jubiläum, das ist Martina Huckel. Jetzt Frau Huckel, einfach so ein Kloster, eine Kirche zum Anschauen. Längt das wie nicht mehr? Also muss man da so Aktivitäten machen, wie jetzt da, wo die Kinder dran sind, am Handwerken wie früher? Braucht es so Aktivitäten?
Also wir müssen natürlich keine so Aktivitäten machen, aber unser Ziel ist ganz klar, dass wir eben das Publikum eigentlich breit ansprechen, dass wir also von den kleinen Kind bis zum kulturinteressierten Geschichtsmenschen eigentlich alle ansprechen und also dann dementsprechend auch die Veranstaltungen machen, die Mitmachaktionen, wie jetzt die Bauhütte hier im Sommer im Windisch.
Machen wir denn aus so einem ehrwürdigen Gebäude eine Art Disneyland?
Nein, Disneyland ist genau das, was wir vermeiden wollen. Wir tun immer historisch fundiert eigentlich mit dem Hintergrund arbeiten, wo solche Bauten liefern, auch die Schlösser, die zum Museum Aargau gehören. Und erst dann werden so Veranstaltungen konzipiert, immer eben mit dem Wissen, was das im Mittelalter oder in anderen Zeiten geheissen hat, was wir dort, was wichtig war. Und so tun wir die Veranstaltungen dann konzipieren.
Christian Meise, Spezialist für so Rekonstruktionsbauten. Was glaubt ihr, woher geht man? Also, wie ist der Trend in der Vermittlung des historischen Wissens? Ist das das, was hier passiert?
Das ist sicher ein ganz großer Trend, der ist auch sehr stark. kommt, kann man sagen, aus Skandinavien her. Die machen das schon länger und ist, glaube ich, hier beim Publikum auch sehr gefragt. Also wenn man sieht, was jetzt hier beim Legionärspfad zum Beispiel geht oder in anderen Freilichtmuseen geht, dann sieht man das speziell für Kinder, Jugendliche und für Familie ist das eigentlich eine viel besser geeignete Sache als ein reines Vitrinenmuseum, wo man also nur die Tafeln lesen muss und die alten Stücke in der Vitrine sieht.
Wir spicken da Steinstückchen an den Rücken, wo da der Marc immer noch hämmern ist wie verrückt. Ich wollte dann auch noch fragen, was er jetzt gelernt hat von dieser Aktion. Der hat Skandinavien angesprochen, also von dort her kommt so ein bisschen der Trend. Was machen denn die? Was sind dort so die ganz verrückten Sachen, die es gibt, also Rekonstruktionen?
Ja, dort ist die Steinzeit relativ stark. Steinzeit, Bronzezeit, diese Geschichten sind in Skandinavien sehr stark. Also was es in Süddeutschland eigentlich fast nur unter Uldingen gibt und am Federsee, ist dort in Skandinavien sehr stark. Und dann aber auch das Historische mit den Wikingern ist in Skandinavien sehr stark. Und es geht dann teilweise auch bis ins Mittelalter, bis in die Neuzeit rein.
Also dann kleidet man sich wie ein Wikinger und lebt wie ein Wikinger, oder wie?
Es geht so ein bisschen in Richtung letzte Utopie und da muss man eben auch gut aufpassen.
Was heißt letzte Utopie?
Ja, die Südsee ist keine Utopie mehr, da kann jeder hinfliegen. Und die Vergangenheit ist jetzt so ein bisschen die letzte Utopie und da stürzen sich jetzt viele rein, die sich ein bisschen aus der Gegenwart flüchten wollen. Und das ist auch teilweise eine etwas kritische Sache. Da wird es zum Teil auch politisch dann schwierig bei manchen Leuten, die dann auch politisch Ewiggestrige sind. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass Kulturinstitutionen oder dass der Kanton zum Beispiel hingeht und selber solche historischen Angebote macht, damit man auch eben dieses Feld jetzt nicht den Leuten überlässt, die eigentlich Laien sind. Aber eben Laien, nicht im positiven Sinne, keine Liebhaber des Themas, sondern die dann irgendwelche Utopien sich da basteln, die nicht immer sehr, sehr glücklich sind.
Also das so ein bisschen missbrauchen, für ihr Weltbild zu zementieren, eine Art und Weise, so Geschichte so zurechtbiegen, wie sie empfinden. Frau Hugel, hat das Gefühl, dass man jetzt hier im Aargau oder grundsätzlich ist das die Zukunft von all diesen Kulturgütern, dass man die so muss bespielen, wie das jetzt hier passiert?
Nein, ich denke einfach, gerade das Museum Aargau ist sicher eines, das sehr aktiv ist. Wir haben auch viel Familienpublikum natürlich und darum möchte man auch auf ganz verschiedenen Stufen können solche Kultur vermitteln, Geschichte vermitteln, die der Kanton halt eben hat. Und der Kanton Aargau hat sehr viele Klöster und Burgen und Schlösser, viel mehr als alle anderen wahrscheinlich. Und darum ist das natürlich wichtig in dem Kanton, dass man so Projekte macht.
Auf was freut ihr euch besonders jetzt in den nächsten 3 Jahren, wo wir das Jubiläum feiern? Das ist für euch so ein Highlight?
Ja, es ist eigentlich gerade so ein bisschen die Vielfalt eigentlich, dass wir jetzt ein Projekt haben, wo wir über 3 Jahre wirklich viele Möglichkeiten haben, ganz viele Sachen auch ausprobieren können. Zum Beispiel einen Projektworkshop mit Jugendlichen, wo wir lancieren, wo wir eigentlich das erste Mal überhaupt probieren, Jugendliche genauso auch an historische Begebenheiten anzuführen. Das ist etwas Tolles. Und dann eben so Aktivitäten wie die jetzt gerade in der Bauhütte, Mitmachaktionen und die beiden Fachtagungen, die wir haben, die 2010 und 2011 für Geschichtsvermittler und für Historiker werden stattfinden. Also die ganze Bandbreite eigentlich vom Zielpublikum, die wir uns sehr wünschen, dass wir die auch hier nach Königsfelden holen während diesen 3 Jubiläumsjahren.
Da findet der Link dazu bei uns auf drs1.ch. Jetzt haben wir darüber geredet, dass man eben so die Geschichte vermitteln will. Der Marc ist so einer, der hierher kam, um das hier auszuprobieren. Marc, was hast du jetzt gelernt von dieser Handwerkskunst? Von dem? Oh, jetzt musst du hören, jetzt hast du mir voll ins Gesicht gespitzt. Warte schnell.
So, dass man noch eine feine Hand braucht. Und noch gut muss können zielen, dass man sich nicht gerade auf die Hand schlägt und so.
Ist dir das schon passiert?
Nein, noch nicht. Aber dafür habe ich schon eine Blattere.
Ah, schau jetzt, genau da, vom Hammer haben.
Ja.
Also in dem Fall hast du jetzt noch ein Bild bekommen, wie das die Handwerker dann gearbeitet haben. Ja. Erzählst du das deinen Kollegen, Mensch?
Ja, sicher.
Was sagst du denn?
Dass ich gegen Handwerker sein konnte. Und dass man dort coole Sachen machen kann.
So, wie sie es früher gemacht haben. Merci vielmals. Mach es noch gut mit deinem Stein. Da, der ist also wirklich schon fein ein bisschen bearbeitet. Frau Huckel, dir als Projektleiterin, die sich jetzt intensiv hier mit diesen Gebäuden befasst hat, wir sind ja hier in Königsfeld, an dem Ort, wo man sagt, es sei ein kleiner Kraftort. Wenn ihr jetzt euch die Klosterkirchen anschaut, ganz persönlich, was ist der Ort für euch?
Also für mich ist es fängt wirklich heimkommen langsam. Ich bin jetzt schon viel da gewesen, bin schon zu ganz verschiedenen Tageszeiten auch in und um Kirchen gewesen. Es ist einfach faszinierend, wie einem da Geschichte entgegenkommt. Und es ist faszinierend, wenn man die Leute auch begeistern für die Geschichte. Und die beiden Königinnen haben da volle Arbeit geleistet, sodass wir heute noch wirklich viel profitieren können. Und für mich ist es einfach ganz ein besonderer Ort, ganz ein schöner Ort. Ich bin sowieso immer beeindruckt von so historisch mächtigen Gebäuden, die so eine Wahnsinnsgeschichte hinter sich haben.
zwei Königinnen und eine Ermordung. Das ist die Geschichte von Königsfelden. Merci vielmals, Martina Huckel. Merci vielmals auch Christian Meise. Und merci all diesen Kindern und Müttern, die da waren und für uns gewerkt haben, wie man das gemacht hat früher im Mittelalter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.